60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute zu Gast bei Professor Dr. Klaus Albrecht Schröder. Er hat eine ganz fantastische Ausstellung und man darf nicht unerwähnt lassen, er ist Generaldirektor der Albertina in Wien. Guten Tag, Herr Professor Schröder.
Grüß Gott, ich freue mich.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und Zeit haben wir für eine ganz tolle Ausstellung, für einen ganz tollen Künstler, und zwar Roy Lichtenstein, ein Amerikaner, der vielen, vielen Hörerinnen und Hörern sicherlich bekannt ist durch seine Pop-Art-Bilder. Und wir steigen mit einem Bild ein und das ist gleich so ein, ich würde mal sagen, typischer Roy Lichtenstein. Es ist ein Bild mit Mickey Maus und Donald Duck. Herr Schröder, ist es ein typischer Roy Lichtenstein?
Das Bild Look Mickey aus der National Gallery in Washington ist nicht nur ein typischer Roy Lichtenstein, sondern geradezu ein Gründungsbild der Pop Art. Das Bild hat nicht zuletzt bei seiner ersten Ausstellung dazu geführt, dass Andy Warhol für die nächsten 2 Jahrzehnte den Pinsel aus der Hand gelegt hat und nur mehr Serigraphien nach Fotografien gemacht hat. So sehr hat er erkannt, dass das Verwenden von Cartoons, von Comics als Vorlage für die Kunst nicht nur der Todesstoß für die abstrakte Malerei, für die Abstraktion in New York ist, sondern auch für seine eigene Kunst. Die Bedeutung dieses Bildes kann wahrscheinlich gar nicht überschätzt werden und ein Versicherungswert von $200 Millionen für dieses Gemälde gibt nicht annähernd seine kunsthistorische Bedeutung wider. Woran lag die, was zeigt überhaupt das Bild? Es ist an sich ein völlig triviales Motiv, ein Motiv aus einem Mickey-Maus-Heft, das unmittelbar davor publiziert worden ist, 1960, das wir jetzt um, ich glaube, nicht einmal 100 Euro nachgekauft haben. Ein Heft, das mein Vater in meiner Kindheit und Jugend als Schundliteratur bezeichnet hat. Man sieht hier auf einem Steg, wie Donald ganz stolz ausruft: Mickey, ich habe einen ganz dicken gefangen. In Tat und Wahrheit hat sich aber die Ange hinten in seinem Rock verfangen und der Mickey erkennt das natürlich, lacht schelmisch und ein bisschen bösartig geradezu. Das Bild ist in strahlenden Farben, in den Primärfarben Gelb, Rot, Blau gehalten. Das ist interessant zu bemerken, weil damit wesentliche Unterschiede gleich zur Bildvorlage zu erkennen sind. Die Bildvorlage ist einen ganz billigen Druck gemacht, hat eigentlich schmutzige, gemischte Farben, überhaupt keine strahlende Farbigkeit. Und natürlich ist es ganz klein, gerade einmal vielleicht 6 x 8 cm groß. Dieses Bild misst 1,20 Meter x 1,80 Meter. Was war das radikal Neue? Nach dem Zweiten Weltkrieg ist eigentlich die abstrakte Malerei zur Universalsprache der freien Welt geworden. An ihrer Spitze standen Figuren wie Mark Rothko oder Jackson Pollock. Und gegenständliche, figurative Kunst hat es nur in den totalitären Staaten gegeben. In Europa war die gegenständliche Kunst korrumpiert durch den hartnäckigen Missbrauch, den der Nationalsozialismus hier getrieben hat mit diesen falschen Idealen. Und natürlich gab es den sozialistischen Realismus im stalinistisch geführten Ostblock im Warschauer Pakt. Daher dachte man, das ist nicht nur die Universalsprache der Freiheit, der freien Welt, die ohne Regeln arbeiten kann, sondern überhaupt der Höhepunkt und der Endpunkt von 5 Jahrhunderten Kunstgeschichte, die letzten Endes ihr Wesen immer in der Nachahmung der Natur gesehen hat. So sehr sich das geändert haben mag zwischen der Renaissance und einem Impressionismus, aber Nachahmung der Natur, das war so das Thema. Und auf einmal wird dieses Bild ausgestellt. Eine schallendere Ohrfeige gegenüber der Abstraktion kann man sich gar nicht vorstellen als das. Nichts von der Würde der Kunst, kein großes Historienthema, keine heiligen Figuren, kein letztes Abendmahl, kein Pathos, kein Propagandabild, sondern eben das, was man für ein Bildungsbürgertum als Schundliteratur geheißen hat. Mein Vater hat mir die heimlich von meinem Freund ausgeliehene Mickey-Maus-Hälfte zerrissen. Sowas liest jemand nicht und ich war froh, dass die Standpauke, die er mir gehalten hat, nicht auf Latein gehalten hat. Und hier malt er das mit dem Anspruch eines großen Historienbildes in einem Riesenformat. Ein Spottbild geradezu auf das Klischee. Roy Lichtenstein versteht dieses Bild nicht affirmativ als Bestätigung des Amerikas seiner Zeit, sondern als Kritik. Kein Land, wie er sagt, ist härter vom Kapitalismus, von der Kommerzialisierung, von der Werbung, vom Marketing getroffen worden als die Vereinigten Staaten von Amerika. Und dass wir jetzt dieses Bild anlässlich einer Centennial Exhibition zum 100. Geburtstag von Roy Lichtenstein erhalten haben, ist nicht zuletzt diesem Anlass gewidmet, hier der Gründungsfigur der Pop Art eine Jahrhundertausstellung widmen zu können. Und es ist der Eingang in eine Ausstellung, die diese Ironie gegenüber dem Kapitalismus, gegenüber der Werbung, durch das Verwenden von Comics, Werbung, Cartoons eben einläutet. Für mich ist das ein der Höhepunkt in der Geschichte der Albertina, so ein Bild zeigen zu können. Das ist die Mona Lisa der letzten 70 Jahre.
Das haben Sie toll gesagt, die Mona Lisa der letzten 70 Jahre. Aber ich habe gelesen, Roy Lichtenstein hat auch abstrakt angefangen zu malen, hat auch mit anderen Techniken und Stilen experimentiert. Wie war sein Weg bis zu diesem Bild?
Das ist richtig, dieses Gemälde ist eigentlich relativ spät. Wir sind gewöhnt, dass wir von Künstlern das Radikalste, die radikale Innovation, denn die Kehrtwendung, eigentlich in den frühen 20er Jahren ihres Alters immer erleben. Ob das Ernst Ludwig Kirchner ist, ob das Michelangelo ist, ob das Rubens ist oder Rembrandt. Ein Mensch ist anscheinend zwischen 20 und 30 am leichtesten in der Lage, alles durchzustreichen, was vor ihm existiert hat. Da gehört eine gewisse Unbefangenheit dazu, die man später nicht mehr hat. Roy Lichtenstein ist aber 1923 geboren. Und als er dieses Bild gemalt hat, war er fast 40 Jahre alt. Also durchaus ist er von seiner Sozialisation her, von seiner Bildung her, ist durchaus bildungsbürgerlichen Umgebungen zuzuschreiben, ist er letzten Endes gar nicht präpariert für diesen Schritt in dem Alter. Aber da ist ihm etwas passiert. Die abstrakte Malerei ist an ein Ende gekommen. Sie hat sich totgelaufen. Kurz zuvor ist Jackson Pollock gestorben. Eine gewisse Depression, eine Melancholie legt sich über die Abstraktion. Kurz danach werden Ed Reinhardt und Mark Rothko aus dem Leben scheiden. Und da kommt in diese 60er Jahre, in dieses Wirtschaftswunder der 60er Jahre, das ja nicht nur in Deutschland stattfindet, sondern insbesondere in den USA, eben auf einmal ein neues Bild der Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit wird nicht mehr gesehen, wie sie Claude Monet gesehen hat oder die Impressionisten oder die Realisten, indem die Wirklichkeit vor einem ist und man malt vor dem Motiv das Bild ab, sondern die Wirklichkeit ist vermittelt durch ein Bild von der Wirklichkeit, durch Fotografien, durch Massenmedien, durch Zeitungen, Magazine, durch Fernsehen. Es ist vermittelt aber auch durch Cartoon und Kommerz. Man amüsiert sich zu Tode, wie Neil Postman später über diese Jahrzehnte schreiben wird. Und das wollte mit großer Ironie Roy Lichtenstein aufgreifen. Gleichzeitig ist er natürlich ein Formalist hohen Grades und man verkennt nicht, dass er eine andere Ausbildung, eine durchaus akademische Ausbildung hat. Und später, wenn zu seinem Markenzeichen die kleinen Ben-Dots werden, die kleinen roten Punkte, die der Reproduktionstechnik eigentlich verpflichtet sind, dann zeigt er, wie sehr er Formalist ist. Am Anfang sind die Punkte in einer 45-Grad-Neigung, später 60-Grad-Neigung gemalt. Das heißt, er überlegt sich sehr genau, wie er so ein Bild komponiert. Dieses Bild nur zurückzuführen auf die Vorlage des Walt Disney-Konzerns, würde völlig die Autonomie der Kunst verkennen und das, was Roy Lichtenstein mit diesem Motiv macht. Das ist nicht sehr viel weniger frei als das, was ein Landschaftsmaler des 17. Jahrhunderts in den Niederlanden mit einer Eiche macht, die er abmalt. Auch die hat mit der Eiche nichts gemeinsam, man braucht sie nur nebeneinander sehen. Und wenn man bei uns in dieser Jahrhundertausstellung jetzt die Bildvorlage und das Gemälde sieht, merkt man auch, hier hat ein Künstler von der Autonomie der Kunst keine Abstriche gemacht. Er bewegt sich vollkommen frei in der Interpretation des Themas. Und dieses Thema ist aber bewusst eines, das eben mit dem Pathos der Kunst, dem Selbstausdruck, wovon die abstrakten Expressionisten geschwärmt hat, Schluss macht. Wir dürfen nicht vergessen, dass sich in dieser Zeit die Pop-Art ausgestellt hat, sehr bald auch mit den Minimal-Künstlern, als mit denjenigen, die überhaupt keinen Gegenstand darstellen, wie Carl Andre, Donald Judd und andere Minimal-Artists. Was hatten die eigentlich gemeinsam? Wir sehen die heute als einen Gegensatz. Die Zeit hat sie gemeinsam gesehen. Warum? Weil sie beide gegen den Subjektivismus, gegen den Pathos des Individualismus, dieses existenzialistische sich selber ausdrücken, seinen Charakter, sein Temperament ins Bild einfließen zu lassen, weil sie damit Schluss gemacht haben. Diesen Bild von Roy Lichtenstein, so wie allen anderen in dieser Ausstellung, sehen Sie nicht an, in welcher Laune, in welcher psychischen Verfassung, welche Emotionen gerade Roy Lichtenstein gekennzeichnet haben. Das ist so neutral, so objektiv, wie es nur sein kann.
Sie haben gerade die Kunstgeschichte erwähnt und ich finde, das nächste Bild, womit wir uns beschäftigen können, heißt Woman in Bath, also eine Frau im Bade, ist natürlich auch ein sehr klassisches Bildmotiv. Wie hat Roy Lichtenstein das umgesetzt? Wir sehen eine junge Frau, die könnte auch aus einer Zahnpasta-Werbung entstammen.
Das richtige Stichwort, das Sie hier bringen, ist die Werbung. Die Werbung wird zur Vorlage gemacht. Wenn man die Vorlagen sieht, so sind die im Unterschied zum Gemälde, das riesig groß ist, 1,70 Meter mal 1,70 Meter. Die Frau, würde sie aufstehen, würde vermutlich 5 Meter groß sein. Ein Monster geradezu. Aber die Werbevorlagen sind aus den gelben Büchern von Telefonbüchern kaum größer als 2x3 oder 3x4 Zentimeter. Winzig klein. Auch hier ist wieder mal zuerst zu beobachten, wie Roy Lichtenstein vollkommen frei mit dem Motiv umgeht. Dieses monumentalisiert, mit einem Anspruch versieht, den wir kennen von großen Altarbildern, vom Historienbild oder von wandfüllenden, die Grenzen des Rahmens sprengenden Gemälden des Jackson Pollock. Das Motiv ist ein Klischee, ein Stereotyp, wie man es besser nicht sehen kann. Was ist der historische Hintergrund? Wir dürfen nicht vergessen, dass die Schönheit dieser Frau zuerst einmal dem Model zu verdanken ist. Die Werbung versucht zu idealisieren. Man hat ein wunderbares Schaumbad, einen feinen, herrlichen Schwamm. Und vielleicht sind das strahlende Weiß der Zähne tatsächlich ein Hinweis, dass es auch Zahnpasta-Werbung sein könnte. Die Haare, merkwürdigerweise nicht schwarz, sondern blau, da ist schon eine sehr große Freiheit des Roy Lichtenstein. Und dieses Stereotyp, das er wiedergibt, ist eines, das eigentlich in der Realität nicht existiert. Roy Lichtenstein selber hat mir, als ich ihn getroffen habe, in den frühen 90er Jahren, er hat mich in Wien besucht, anlässlich einer Ausstellung, hat er gesagt, er könnte sich in so eine Frau nie verlieben. Die ist nicht echt, die ist nicht wirklich, die ist nicht aus unserem Leben. Was soll ein Mann mit diesem Klischee eigentlich anfangen? Wieder ist das eine subkutane Kritik an der Klischierung, die mit der Kommerzialisierung der Welt, der universalen Kommerzialisierung unserer wahren Welt umgeht. Und dieses kritische Potenzial, das jetzt nicht radikal kritisch gesehen werden darf, wie ein Otto Dix oder Georges Cros in den 20er und 30er Jahren den Kapitalismus, die Militarisierung und die Kleriker kritisiert hat, aber doch eine Kritik an dieser Veroberflächlichung unserer Zeit. Das Gemälde ist heute im Thyssen-Museum in Madrid und ebenfalls eine der vielen Ikonen, die gleich dem ersten Jahrzehnt in unserer Centennial Exhibition in der Albertina gewidmet ist. Die Ironie dahinter ist wieder, wie gehe ich mit so einem belanglosen kleinen Motiv, das schreit, kauf mich, kauf mich, kauf mich, wie gehe ich damit um und bringe es durch eine Transformation auf die Museumswand. Das ist ein radikaler Akt, wie ihn zuletzt 40 Jahre zuvor, letzten Endes oder 50 Jahre zuvor, Marcel Duchamp mit seinen Readymades gemacht hat. Erst durch die Transformation und das Bringen ins Museum wird es zur Kunst erklärt. Klein, 3x4 Zentimeter ist es Werbung. So wie ein Urinoir, ein Pissoir in einem Klo, nur nochmal ganz einfach, nur das ist, was es ist. Eine Funktion hat, damit man reinpinkeln kann. Marcel Duchamp dreht es um, bringt es auf den Sockel und erklärt es damit zur Kunst. Dieses in einen neuen Ort bringen und damit zur Kunst erklären, ist ein radikaler Schritt, den die Pop-Art, wie ein Neo-Dadaist, wiederholt. Und es sieht sich auch Andy Warhol, genauso wie Roy Lichtenstein, letzten Endes nicht nur als die Gründerfiguren der Pop-Art, sondern als Neodalaisten.
Sie haben gerade die Herkunft dieses Bildes erwähnt. Es hängt sonst in Madrid, wenn es nicht gerade bei Ihnen in der Albertina zu Gast ist. Wie ist es Ihnen gelungen, diese Auswahl zusammenzutragen? Ich habe gelesen, es sind, glaube ich, unglaublich 30 Museen und Ausstellungshallen daran beteiligt.
Da ist sicher der Zufall zu Pass gekommen. Ich hatte ursprünglich zu diesem Zeitpunkt eine Leonardo-Dürer-Ausstellung geplant und aufgrund eines Krankheitsfalles mussten wir diese Ausstellung verschieben. Die wird jetzt in einem Jahr stattfinden unter meinem designierten Nachfolger. Und dann habe ich eine Ersatzhandlung gesucht. Normalerweise bedarf die Vorbereitung einer Ausstellung wie dieser, so einer Retrospektive, mindestens 4 bis 5 Jahre. Aber ich bin seit langem befreundet mit der Witwe von Roy Lichtenstein, mit der Dorothy und mit dem Präsidenten der Lichtenstein Foundation. Ich habe die beiden angerufen und gesagt, ich nehme an, zu seinem 100. Geburtstag werden große Ausstellungen stattfinden. Die wiederum haben gesagt, die New York Times hat soeben die Lichtensteins und die amerikanischen Museen heftig kritisiert, dass man den 100. Geburtstag ungefeiert vorbeigehen lässt. Das war aber dem Umstand geschuldet, dass die Pandemie alles durcheinander gebracht hat. Das Whitney Museum of American Art in New York hat eine große Lichtenstein-Retrospektive zu diesem 100. Geburtstag geplant und musste pandemiebedingt sein Programm so sehr verschieben, dass es diese Ausstellung erst 27 geben wird. Da bin ich dann hineingekletscht. Und da das nun einmal eine Jubiläumsausstellung ist, haben alle großen Leihgeber von der Tate Gallery bis zum Metropolitan Museum, vom Museum of Modern Art bis zum Thyssen von der National Gallery in Washington bis zu großen privaten Leihgebern aus aller Welt uns wirklich ihre Ikonen geliehen, um noch einmal die Bedeutung zu unterstreichen, die die Pop-Art für die Kunst unserer Zeit hat. Denn alles, was wir hier sehen, hat für die nächsten 50, 60 Jahre die Kunst definiert. Alles, was die Appropriation Art ausmacht, das Wiederverwenden von vorgefertigten Bildern, die Ausbeutung von bereits bestehenden Bildern, um ein eigenes Bild zu machen, geht zurück auf Roy Lichtenstein und Andy Warhol. Und in der Malerei auf Roy Lichtenstein, in der Serigraphie auf Andy Warhol.
Ich glaube, das nächste Bild oder an dem nächsten Bild kann man sehr gut nochmal auf die Arbeitsweise von Roy Lichtenstein eingehen. Es ist der Versandhausfuß. Ein Bild, das einen Fuß zeigt auf einer Unterlage und jeder, der ein Kind hat, kennt das wahrscheinlich, hat er selber schon mal gemacht, den Fuß so mit einem Stift eingekringelt, um die Größe herauszubekommen. Und es heißt, Versandhausfuß ist auf Papier gezeichnet, ist eine Zeichnung.
Das Bild Versandhausfuß ist eine Zeichnung, obwohl es mit diesen Punkten, die mit einem Sieb durchgedrückt worden sind, auf die Benbot Dates anspielt. Die heißen so, nach Benjamin Dott, der das erfunden hat, und damit letzten Endes einen Billigrotationsdruck überhaupt erst ermöglicht hat, dass wir heute seit den 50er Jahren in millionenfacher Auflage Versandhauskataloge haben konnten oder anderes, verdankt sich dieser Druckform. Das zeichnet er nach. Damit verspottet er bereits in diesem Zeichenstil den abstrakten Expressionismus, der die Entäußerung des Temperaments sein soll, so schnell wie möglich, so spontan wie möglich, so wenig kontrolliert wie möglich, wird der Pinselstrich hingeworfen mit der Spachtel, mit dem Pinsel, wie auch immer. Und er zeichnet ganz penibel so etwas, das gedruckt werden will, noch einmal ab. Ich fasse das gleich zusammen mit dem nächsten Gemälde, das nur kurz danach entstanden ist, Little Big Painting. Es zeigt auf fast 2x2 Meter einen Pinselstrich. So einen Pinselstrich zu malen, das hat Jackson Pollock vermutlich zwischen 5 und 15 Sekunden gedauert, wahrscheinlich oft sogar schneller, manchmal gespritzt. Er sagt, was ist grotesker, was ist sinnloser, Roy Lichtenstein, als diesen Pinselstrich ganz langsam nachzumalen. Dafür malt er 2-3 Monate lang. Er verlangsamt die Spontaneität, weil er an diese Spontaneität nicht mehr glaubt. Spontaneität, Selbstausdruck, Pathos, Ich-Bezogenheit, das alles hat abgedankt. Und es gibt diesen großen Satz von Theodor W. Adorno, wer heute, zur selben Zeit hat er das geschrieben, wer heute Ich sagt, der lügt bereits. Das Pathos des Jean-Paul Sartre und Albert Camus, des Existenzialismus, der Individualismus, die Zeit, in der auch die Individualpsychologie von Alfred Adler entwickelt worden ist, sie wird in ihrem Gehalt von einer Kunst wie der von Roy Lichtenstein dementiert und unterlaufen. Er glaubt nicht mehr, dass der Mensch überhaupt so etwas wie unverwechselbar ist, einzigartig ist, einen Charakter hat, den man als solchen festschreiben kann und der sich entäußern kann in der Kunst. Und das spottet er am stärksten, verspottet er am stärksten wohl in diesen Pinselstrichen, die er schließlich sogar in Bronze gießt, ganz schwer macht, als ob es ein Kultgegenstand von Jeff Koons wäre. Tatsächlich ist Jeff Koons mit seinen Alltagsgegenständen, die er aufbläst und zu großen monumentalen Skulpturen macht, ohne Roy Lichtenstein gar nicht zu denken. Da sehen wir wieder, wie sehr diese Kunst verkannt würde, würde man sie als affirmativ ansehen. Sie ist gesättigt mit Ironie, mit dem Gestus der Distanz gegenüber dem, was er darstellt, und den Anspruch, den diese Gegenstände wie Pinselstriche an den Betrachter üben. Wir kennen das alle, wenn wir heute ins Museum of Modern Art gehen und vor einem Gemälde von Franz Klein stehen oder eben von zum Beispiel Motherwell oder Jackson Pollock, dann wird bewundert dieser Pinselstrich, die Virtuosität, die Schnelligkeit, die Rasanz. Roy Lichtenstein sagt, denkt einmal nach. Ist das wirklich so spontan? Ist das nicht auch Stereotyp? So Stereotyp wie das Image der Blondine, die schmachtend nach dem Mann sich sehnt? Diese Frauenbilder, denen man vorwerfen könnte, das schöne Stereotyp zu bejahen, sie sind das Gegenteil. Vergessen wir nicht, das alles entsteht auch in einer Zeit, in der sich die Gesellschaft radikal gewandelt hat. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gehen Millionen an Soldaten zurück in den Arbeitsmarkt und verdrängen die Frauen, die während des Krieges die Kriegswirtschaft am Leben erhalten haben. Jetzt auf einmal zählt die Schönheit der Frau am Heiratsmarkt, um überhaupt versorgt zu werden. Und so entsteht ein Klischee in der Werbung, im Kommerz, in den Magazinen und Zeitungen, in den Hollywoodblättern und in den Hochglanzbildern, das er eben zur Vorlage nimmt. Und was er hier mit dem Klischee und Stereotyp des Frauenbildes macht, macht auf der anderen Seite mit seinen Brushstrokes einer Serie, die bis hin an sein Lebensende letzten Endes verfolgen wird und die er immer wieder durchdekliniert.
Ich kannte die ehrlich gesagt gar nicht, muss ich sagen, und habe aber dann, nachdem ich mich damit näher beschäftigt habe, dann auch irgendwie das Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht bekommen, weil das ist so herrlich ironisch für uns, für das Publikum Jahrzehnte später. Können Sie sagen, wie das zu seiner Zeit angekommen ist, auch vielleicht bei seinen Kollegen, Kolleginnen?
Also Roy Lichtenstein war natürlich wie der nur ihm einzig vergleichbare Andy Warhol sehr schnell ein Superstar. Über Nacht. Diese Ausstellung 1961-62 bei Leo Castelli, seinem Galeristen, mit dem er 1992 dann auch mich in Wien besucht hat. Diese Ausstellung hat eingeschlagen wie eine Bombe, zuerst nicht bei den Museumsleuten, da hat man natürlich die Attacke gegen die Würde der Kunst gesehen, aber er war sofort ein Künstler für Künstler. Und die Ironie als Gegenstand der Kunst ist etwas, das in der Luft gehangen ist. Während sich Andy Warhol hier jetzt in seiner Kunst mehr dem Tod gewidmet hat, er feiert ja die Celebrities, die verstorben sind, ob das Mao Zedong ist oder ob das Marilyn Monroe ist, ob das der Electric Chair ist, die Grausamkeiten eines Autounfalls, die er zu seinen Serien macht, so ist es eben bei Roy Lichtenstein die Werbung, die er aufstieß als die allgegenwärtige Verkümmerung des Geistes unter dem Zeichen eines radikal zu Ende gedachten Kapitalismus. Er ist bewundert worden und sehr bald wahrscheinlich auch gesucht worden als Ausstattungskünstler. Wenn Sie heute durch New York gehen, Fifth Avenue, Madison Avenue hinunter, dann sehen Sie immer wieder ganz große Versicherungsgebäude, AT&T-Bildung und anderes, wo dann 4x6x7x8 Meter hohe gewaltige Gemälde sind, die Roy Lichtenstein gemalt hat. Denn diese Kunst hat natürlich noch etwas. Sie hat, und das vereint ihn auch mit Matisse, einen sehr hohen dekorativen Wert. Und dieser dekorative Wert war es, der ihn so sehr empfohlen hat, dann auch den Ausstattungen, ob das jetzt U-Bahn-Stationen, die er ausgestattet hat, sind, oder ob das eben große Foyers sind, die über mehrere Stockwerke reichen in New York, die er mit seinen gewaltigen Bildern ausgestattet hat, oder schließlich Skulpturen im Freien. Wir haben als Anlass dieser Ausstellung eine riesige Schenkung im Wert von fast 40 Millionen Euro von der Roy Lichtenstein Foundation erhalten. Und die konzentrieren sich auf diese großen Auftragswerke, auf die Brushstrokes, auf die Skulpturen, auf die Mermaid, die das eine große Skulptur ist, die in Miami steht, auf einem Platz im Freien. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein Aspekt der Kunst von Roy Lichtenstein ist, der ein bisschen weniger bekannt ist bei uns. Und daher bin ich froh, dass wir in der Retrospektive vom Frühwerk bis zu dem etwas weniger bekannten Spätwerk alle Facetten dieses komplexen Schaffens zeigen können. Das ist so komplex, wie es gleichzeitig an einem Thema letzten Endes immer wieder festhält. Die Wirklichkeit ist längst vorgeformt und unser scheinbar naiver, unmittelbarer Blick auf die Realität ist eine Illusion.
Zu dem Spätwerk bzw. zu neuen Werken kommen wir gleich noch. Was mich interessieren würde, ist bekannt, wie die Zeichner der ursprünglichen Comics auf die Verwendung durch Roy Lichtenstein reagiert haben? Waren die begeistert oder haben die gesagt, ach Mensch, der Kerl klaut ja nur?
Beides. Eigentlich will ich das fast nicht erzählen. Fast ist mir die Zunge gelähmt bei dieser Frage. Die meisten Comics-Zeichner haben sich geehrt gefühlt und sind stolz darauf, dass sie in die Ewigkeit eingegangen sind, dadurch, dass Roy Lichtenstein sie ausgebeutet hat, Appropriation Art, wiederverwendet hat, neu angeeignet hat. Eine Aneignungskunst ist das. Es gibt eine Ausnahme und das betrifft gleich unser erstes Bild, Luke Mickey. Die Rechte an dieser Vorlage hat die Walt Disney Enterprises mit ihren 300 Anwälten und die erlauben nicht, dass man dieses Bild heute mehr abbildet. Daher ist das Gemälde in der Ausstellung zu sehen und ich kann jedem nur raten, wirklich zu kommen und es anzusehen. Im Katalog wird man es vergeblich suchen. Die Urheberrechte dafür sind nicht freigegeben worden. Obwohl der Unterschied wie zwischen der Vorlage und dem Gemälde des Roy Lichtenstein größer nicht gedacht werden könnte. Ich habe das ja auch zuerst ausgeführt. Das betrifft die Farbigkeit, die Komposition. Der Text ist hier mitten als Sprechblase im Bild. Das ist er bei der Vorlage nicht. Bis zur Größe in jeder Hinsicht ist das ein Lichtenstein und kein Walt Disney. Trotzdem wollen wir solchen Rechtsauseinandersetzungen mit 300 Anwälten in den USA aus dem Weg gehen und haben daher uns entschieden, gemeinsam mit der National Gallery in Washington das Bild im Katalog nicht abzubilden. Das ist das erste Mal in meinem Leben. Ich bin jetzt über 45 Jahre lang in einer leitenden Funktion an Ausstellungsmacher, habe über 300 Ausstellungen gemacht. Eines habe ich gelernt. Wann immer man ein Hauptwerk leiht, ist es selbstverständlich, dass das natürlich seinen prominenten Platz im Katalog bekommt, dort bearbeitet ist. Das war hier zum ersten Mal, dass der Leihgeber gesagt hat, nein, das verstehen wir, wenn es nicht abgebildet wird. Auch die wollen diesen Rechtsstreit nicht haben. Dass Walt Disney die National Gallery selber klagt, das ist denkbar unmöglich und geradezu undenkbar. Aber er hätte über einen europäischen Prozess, den wir uns vermutlich gar nicht leisten könnten, am Ende ein Präjudiz geschaffen, das ihm den rechten Zugriff auf diese Ikone der Kunstgeschichte erlaubt hätte. Darum ist es nicht abgebildet und Sie sehen die Reaktion der Autoren, der Ursprungsbilder, der Werbebilder, der Cartoons, der Comics ist sehr unterschiedlich. Aber das gilt ja auch für Andy Warhol. Auch die, die seine Car Crashes fotografiert haben, sind stolz, dass dieses ephemere Foto auf einmal Ewigkeitskultstatus erhalten hat. Und manche andere haben ihn gejagt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, um ihr Urheberrecht zu verteidigen. Das ist aber ein Prozess, der in der Appropriation Art, in der Aneignungskunst, heute schon Standard ist. Auch Jeff Koons hat diejenigen, die dankbar sind, dass er ihre Vorlage endlich nobilitiert hat und auf der anderen Seite Klagen, die er auszahlen muss, weil er ein einfaches, banales, kleines Porzellanpüppchen zu einer monumentalen Skulptur gemacht hat.
Sie haben gerade gesagt, dass Sie Roy Lichtenstein auch persönlich getroffen haben. War er auch ein Mann der Ironie in seinem richtigen Leben, sage ich mal, oder hat er das eher auf die Leinwand bzw. aufs Papier gebracht? Wie war er so?
1992 habe ich eine Victor Vasarely-Ausstellung gemacht. Das war eine Ausstellung zu einer Zeit, in der man diesen Superstar der 50er, 60er, 70er Jahre nicht mehr angerührt hat. Vasarely war zu dem Zeitpunkt out, wie man so schön sagt. Und ich war mit Victor Vasarely eng befreundet und habe eine Retrospektive gezeigt. Was ich gar nicht erwartet habe, ist, dass zu dieser Ausstellung, weil die ausnahmsweise eben hier in Wien stattfindet, Roy Lichtenstein extra herfliegt, war dann 3 Stunden mit mir in der Ausstellung, dann sind wir essen gegangen, er ist gemeinsam mit Leo Castelli, diesem legendären Händler der Pop-Art, gekommen, waren essen, dann ist er zurückgeflogen nach New York. Warum ist er gekommen? Weil Roy Lichtenstein mit seinen Dots, mit seinen Band-Aid-Dots, die in diesen Bildern immer drinnen sind, ja letzten Endes haarscharf an der Op-Art, an diesen Optical Effects der Op-Art partizipiert. Und darum wollte er unbedingt Vasarely in einem großen Umfang sehen. Und niemand anderer hat Vasarely ausgestellt, damit blieb ihm das. Wie war die Begegnung? Großartig. Ein ganz scheuer, stiller, ruhiger, sehr höflicher, zurückhaltender Mann. Gar nicht ironisch, gar nicht aufbrausend, nicht triumphierend. Ich bin ein Superstar, sondern genau das Gegenteil. So ist ja auch die Dorothy. Ich war oft dann später bei Ihnen zu Hause in den Hamptons auf Long Island Und man kann eben bei dieser Kunst überhaupt nicht auf das Wesen des Künstlers schließen. Das liegt im Wesen dieser Kunst, dass sie diesen Rückschluss nicht erlaubt. Ob das schon wirklich immer zu einem goldenen Weg führt bei Van Gogh, weiß ich nicht. Aber bei Roy Lichtenstein ginge man ganz sicher in die Irre, würde man von diesen Bildern auf irgendein bestimmtes Wesen, einen Charakter schließen. Und was ihm gar nicht gelegen ist, ist die Art des Showmasters, wie wir in derselben Zeit bei Joseph Beuys oder Andy Warhol es kennen. Den hat jeder gekannt. Ich glaube, Roy Lichtenstein, als ich mit ihm im Do & Co. hier im Haashaus war, gegenüber der Stephanskirche, haben wahrscheinlich die wenigsten überhaupt erkannt, weil er so zurückhaltend war.
Ich bin ein wenig zurückhaltend bei unserem letzten Objekt, beziehungsweise, ja, es ist ein Objekt, weil es ist kein Bild. Es ist aus einer Brushstroke-Edition, die wir schon als Bild vorhin beschrieben haben. Und mir war es komplett neu, dass es auch Bronzen von ihm gibt. Und ich finde die wahnsinnig toll.
Diese Bronzen, die in Formaten von 60, 80 Zentimeter bis zu 4 Metern existieren, da strebt er letzten Endes nach diesen großen Skulpturen, die Picasso für Chicago gemacht hat. Diese Bronzen sind für ihn das Paradebeispiel eines ironischen Umgangs mit dem Pathos des abstrakten Expressionismus der New York School. Des Pathos, das eben Franz Klein oder Jackson Pollock repräsentieren. Denn wie er selber sagt, was ist absurder als ein schnell hingeworfener Pinselstrich, der verdickt, erstarrt, wie Lava, die plötzlich erstarrt, in Bronze gegossen ist. Auch hier spielt er wieder mit dieser letzten Endes Ambivalenz des Gegenstandes und seine Transformation in etwas ganz Neues, etwas ganz anderes. Mit diesen Skulpturen ist er tatsächlich in den frühen 80er Jahren zum unmittelbaren Impulsgeber für Jeff Koons geworden, der eine völlig andere Generation ist als Andy Warhol und Roy Lichtenstein. Aber wenn Roy Lichtenstein als Gründer der Pop Art von sich aus sagt, eigentlich ist er Neodadaist, dann sind wir eben wieder bei Jeff Koons, der ja seinerseits sagt, seine Aneignungskunst, seine Appropriation Art ist nichts anderes als Marcel Duchamp zu Ende gedacht. Auch er ein Neodadaist.
Das war mein kleiner Rundgang mit Professor Schröder zum 100. Geburtstag von Roy Lichtenstein. Ihnen gebührt das Schlusswort, Herr Professor Schröder.
Dankeschön. Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Ich kann jedem empfehlen, diese Ausstellung wirklich zu sehen. Denn man glaubt, Roy Lichtenstein sich vorstellen zu können, wenn man ihn reproduziert auf Plakaten sieht, in Katalogen, in Büchern. In Tat und Wahrheit ist diese Veränderung durch das Format, die originale Farbigkeit, so gewaltig groß, dass man dann staunend vor dieser Kunst steht, wie vor jeder großen Kunst, die etwas zum ersten Mal formuliert. Und das ist eben Roy Lichtenstein gelungen. Und ich freue mich, dass wir beide die Gelegenheit hatten, ein bisschen diesem großen amerikanischen Künstler die Referenz erweisen zu dürfen. Und wünsche Ihnen und allen anderen und den Zuhörern alles Gute.
Ich danke Ihnen und in der Albertina Roy Lichtenstein noch bis zum 14. Juli 2024 eine ganz wunderbare Ausstellung. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.